Der Schnee macht die Welt friedlich und still. Andererseits hat Gutz gesungen, kaltes Weiß bedeckt den Scheiß. Aber ich wünsche mir Ruhe und Frieden und manchmal bringt der Schnee es ja auch. Einen wunderschönen guten Morgen und ein gesundes, friedliches neues Jahr 2021, Herr Lochthofen.
Ja, nicht nur für eine Person, sondern natürlich für unsere ganzen Zuhörer. Bleiben Sie gesund und natürlich versuchen wir Sie nach Kräften in diesem neuen Jahr zu unterhalten und zu informieren. Dass wir uns so lange mit einem Thema beschäftigen müssen, haben wir uns nicht ausgesucht, aber es wird uns nicht viel übrig bleiben. Also gesund bleiben wird das Wichtigste sein.
Was sind denn Ihre Neujahrsrituale oder Winterrituale? Sind Sie da eher von Gotha oder eher von Vorkuta geprägt?
Weder noch. Man ist ja schon in ein gesetztes Alter gekommen. Natürlich freue ich mich sehr, dass auch im Flachland ein bisschen Schnee liegt, vor allem für die Kinder. Ich selbst persönlich muss Schnee schieben, habe ich schon gemacht. Also könnte man fast drauf verzichten. Ritual ist natürlich die Krähen draußen, ihnen was hinlegen, in der Hoffnung, dass das neue Jahr verträglich wird. Im letzten Jahr haben sie sich nicht gut benommen. Passt da so ein bisschen zu Corona. Ansonsten war ich natürlich mal im Thüringer Wald habe mit Interesse festgestellt, dass die Leute sich ja wirklich nach dem Herdentrieb verhalten. Die drei Wiesen, diese Kanten waren voll, man kuschelte sich aneinander. Man hatte das Gefühl, die Kinder benehmen sich noch vernünftiger als die Alten. Ich habe mir einen schönen Waldweg gesucht, mich rangestellt, dann sind wir einen langen Weg gegangen mit der Enkeltochter und mit dem Schlitten. War alles sehr schön, als man zurückkam, war die schöne Idylle hin. 5 Autos hatten sich dazugestellt, aber auch wieder gekuschelt. Also ich will nur sagen, es ist noch nicht angekommen. Es ist bei vielen Leuten noch nicht angekommen, dass die Sache da draußen ernst ist.
Andererseits ist auch jetzt die Zeit der Besserwisser, die Leute, die sagen, da haben sie wieder und die müssten doch, also so eine Art selbstverschuldete Unmündigkeit, die man ja auch zur Haltung konditionieren kann, dass immer die schuld sind, die anderen, die doch das machen müssten. Da kann man sich auch reinsteigern, ist schön, oder?
Ja, es gibt heute Verstärker, die das machen, wenn sie die Internetforen nehmen, dann ziehen die sich aneinander hoch. Das ist natürlich ein Phänomen unserer Zeit, aber nicht wirklich neu. Das war schon immer so. Das schauen Sie mal, im Mittelalter haben sie gleich mal Menschen umgebracht, nur weil sie ihnen die Schuld dafür gegeben haben und würden es gerne höchstwahrscheinlich heute auch wieder tun, aber es ist nun halt eine andere Zeit dazu gekommen. Aber die Unvernunft spielt eine große Rolle und darüber müssen wir uns auch hier stärker unterhalten, bevor es im Westen wieder eine Diskussion gibt. Was passiert da eigentlich in Sachsen und Thüringen? Warum sind die so schlecht drauf? Warum fallen die so völlig aus der Reihe seit Wochen? Und es geht nicht runter wirklich bei ihnen, wenn Sie sich die Zahlen anschauen. Ich glaube, diese Diskussion müssen wir hier führen. Wem haben wir das zu verdanken? Und da kommen wir nicht umhin, eine politische Diskussion zu führen. Wir haben ja einen Teil der Bevölkerung, der sich irrational verhält, nicht nur bei Wahlen, sondern auch jetzt. Und denen haben wir natürlich zu verdanken, dass Thüringen so, sag ich mal, schlecht drauf ist im Augenblick, in dieses neue Jahr schlecht vorbereitet kommt. Ich erinnere nur an diese Bilder, diese verstörenden Bilder aus Hildburghausen, Hotspot in Deutschland auf Platz 1 und dann gehen die Leute ohne Maske mit Kindern durch die Stadt mit Kerzen und singen, oh, wie ist das schön. Das gibt es nur im Osten.
Trotzdem, wo ist die Grenzziehung zwischen nötiger, harter Kritik und dieser konditionierten Nörgelei, die ja destruktiv ist? Also ich meine, nötige Kritik, harte Kritik ist immer wichtig an gesellschaftlichen Umständen, wir müssen diskutieren, aber wann ist die Grenze, wo es konditionierte Nörgelei ist, die so einfach nur negativ ist? Wo kann man die Grenze ziehen?
Naja, das hat große Tradition. Ich meine, das Meckern auch. Ich sage jetzt mal, die ganze DDR bestand aus einem permanenten Meckern, auch wenn viele das vergessen haben und heute sagen, das war eine blühende Landschaft, mit schönen Betrieben, hochproduktiv und hinterher ist das alles kaputt gemacht worden. Das heißt, der Mensch ist stark im Verdrängen, er sucht sich das auch, je nach Stimmungslage. Es wäre schön, aber es ist natürlich ein frommer Wunsch, den haben wir hier bei dem Gespräch ja immer wieder geäußert, wenn wir mal 2 Gänge zurückschalten würden. Natürlich ist das mit dem Anlaufen des Impfens nicht überall gut gewesen. Sie haben es ja gesehen. Ganz Europa, also das letzte Dorf in Andalusien hat sich an die Dinge gehalten, die man miteinander verabredet hat. Vor allem auch, um ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht gegeneinander wie im Frühjahr, wo es um die Masken ging und wo das Gezerre wie bei so einem Hunden auf dem Hof, die sich beißen, sozusagen stattgefunden hat. Nein, also alles vernünftig sich überlegt und gesagt, wir machen einen bestimmten Tag alle. In Italien, in Deutschland, Frankreich, Holland, überall zur gleichen Zeit beginnen wir damit. Nur in Sachsen-Anhalt sind sie auf die Idee gekommen, früher zu beginnen. und haben das natürlich sehr gut vorbereitet und motiviert begründet. Sie würden ja die Menschen jetzt anfangen zu schützen und da sei keine Stunde zu verlieren, dummerweise. Als sie das gemacht haben, haben sie Fernsehkameras und Reporter bestellt. Das heißt, da wollte jemand, der weder die Sache erfunden hat, noch bezahlt, noch in besonderer Weise sich sonst hervorgetan, der wollte der Erste sein. Und dieses komische Verhalten wird zu wenig diskutiert, wenn sie im Westen was sagen, sagt, ach, die machen ja wieder Ostbashing. Nein, wir müssen selbst darüber reden, sondern da kann man nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, nein, ganz Europa war sich einig, nur Sachsen-Anhalt, ein Teil nicht.
Nun sind wir in Thüringen ja auch nicht besser oder sind wir anders oder geht es gar nicht um die Ostländer? Wir werden eh alle in einen Topf geworfen, oder?
Naja gut, das Verhalten ist schon merkwürdig bisweilen. Also wir führen ja selbst die Diskussion nicht, sondern es gibt ja so einen beleidigten Zustand. Man hat uns irgendwas übergestülpt, man würde uns falsch behandeln, man verstehe die Mentalität nicht. Aber schauen Sie doch mal, also die einfachen nüchternen Zahlen zeigen, dass in Sachsen und in Thüringen die Sache besonders schlimm steht, seit Monaten im Prinzip. Wie gesagt, das müssen wir selbst ausdiskutieren und nicht verdrücken und sagen, es gibt draußen jede Menge Menschen, die sich unvernünftig verhalten. Und denen haben wir zu verdanken, dass die Geschäfte zu. Denen haben wir zu verdanken, dass die Restaurants zu. Denen haben wir zu verdanken, dass wir jetzt im Augenblick, wo schon darüber diskutiert wird, wie lange verlängern wir denn den Lockdown, wir nicht bei denen sein können, die sagen, ach, das machen wir kürzer. Nein, wir sind schlecht. Wir sind einfach schlecht und dessen muss man sich bewusst werden. Es gibt in Thüringen Unterschiede, sicher. Erfurt bis jetzt oder Weimar halten sich etwas wackerer, aber das kann jederzeit natürlich sich ändern, wenn in ein Altersheim wieder was eingeschleppt wird, dass dann die Zahlen hochgehen. Ich will nur sagen, insgesamt sollten wir nicht so beleidigt sein, sondern konstruktiv miteinander reden. Wir haben eine Partei, die im Landtag sitzt und die sagt, es gibt gar keinen Lockdown, es gibt gar keine Krematorien hier auch in Thüringen, die voll sind und wo man überlegen muss, wie kann man überhaupt die Menschen, die gestorben sind, unterkriegen. Es gibt keine Krankenhäuser und Intensivstationen, auf denen Menschen liegen und sterben. Das heißt, diese Partei wird auch von 15% hier gestützt und unterstützt und die Leute laufen rum und sagen, das stimmt alles nicht. Also stellen Sie sich mal vor, wie verrückt das doch ist in dieser Situation. Und insofern, sage ich mal, müssen wir die Diskussion selber führen. Und was den Osten anbelangt, ist, es war schon interessant, dass das in Sachsen-Anhalt passierte, dass die aus der Reihe tanzten. Aber die zweite Nachricht dazu war, dass man Menschen viel zu viel verabreicht. Das heißt, eine Dosis, die viel zu hoch war. Wo war das? In Stralsund, ja? Hm. Ja? Es ist doch irgendwie merkwürdig, ja? Und wenn Sie schauen, alle haben seit Wochen, Monaten sich damit beschäftigt, ja, es Impfen beginnt, wir sollten vorbereitet sein. Welches Bundesland ist am schlechtesten an der Stelle? Es geht hier nicht um Rekorde, es geht einfach um vernünftiges Verhalten. Welches Land?
Thüringen.
Natürlich. Entschuldigung, da kann man doch nicht einfach sagen, die anderen reden über uns schlecht. Wir machen viele Dinge. Hildburghausen hat in Thüringen stattgefunden und nicht irgendwo in Bayern. Da hätte man gesagt, naja, die Bayern sind komisch, ja, oder die Ostfriesen. Nein, die Ostfriesen freuen sich seit vielen Jahren, es gibt die Ostdeutschen. Und wir haben viel dafür getan, dass es wirklich so passiert ist. Das heißt, wir müssen diese Diskussion hier führen und auch ziemlich, nicht erhitzt, aber sauber und sagen, pass mal auf, so kann man sich nicht verhalten in dieser Situation. Aber wir tun es weiterhin. Insofern die Konsequenz für Thüringen und Sachsen ist, wir können uns gar nicht an der Diskussion beteiligen, den Lockdown zu lockern. Wir sind die Schlechtesten im ganzen Land, also wir müssen die Klappe halten.
Dann bleibe ich auch mal unsachlich. Volksvirologe Höcke verliert vor Gericht kein Freibier für alle. Das wäre die Schlagzeile, oder?
Das ist nicht unsachlich. Das ist die Sache auf den Punkt gebracht. Das unterstützt ja diese Situation und die Hoffnung, dass hier genug Dumme sind, die das gut finden. Ja, das heißt also, man geht in einer Situation, wo alle wissen, Alkohol, die Art von Partys, die gefeiert wird, Glühwein und die ganzen Dinge verstärken das Ganze. Das kann man vielleicht in Norddeutschland machen, wo es ganze Kreise gibt, wo fast nichts passiert. Da kann man vielleicht auch Glühwein draußen trinken, weil die Leute vernünftiger sind. Hier geht das nicht. Wir haben das ja gemerkt auf dem Domplatz. Ein Händler verkaufte vorgewärmten Glühwein in Flaschen. Die waren nicht offen. Man musste sie offen aufmachen. Haben sich sofort wieder alle zusammengestellt und gekuschelt. So verbreitet sich halt das Virus. Und das verstehen natürlich viele nicht, weil sie Fakten nicht verstehen. Und insofern müssen wir natürlich schauen, wer versucht denn daraus Kapital zu schlagen. Und die AfD, Herr Höcke, wärmen sich die Hände an dieser ganzen Geschichte und versuchen vor Gericht durchzusetzen, dass Alkohol in der Öffentlichkeit ausgeschenkt wird. Es ist ja der Zynismus, mit dem man rangeht und sagt, die Thüringer sind dumm, die werden das gut finden und werden uns wählen dafür. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, da müssen die Thüringer schon mal überlegen, ob das wirklich so einfach ist. Ich verstehe ja jemanden, einen Sportlehrer aus Hessen, denen das nicht juckt, ob Thüringen nun, sagen wir mal, besonders betroffen ist oder nicht. Aber die Thüringer selbst, die müsst ihr ja betroffen machen.
Naja, den oder die Thüringer gibt es wahrscheinlich nicht. Müssen wir uns darauf einstellen?
Naja, ich sag mal, wenn 20% sich dumm verhalten, ist es schon eine ziemlich große Zahl. Natürlich müssen wir immer wieder die loben und auch hervorheben, das tun wir ja auch in wir beide auch im Gespräch, die sich vernünftig verhalten. Ja. Aber die anderen reißen uns so tief rein und da muss man auch sagen, bis dahin und nicht weiter.
Können wir davon ausgehen, müssen wir davon ausgehen, dass der Lockdown bis ins Frühjahr reingeht, bis die Frühblüher, naja, die Frühblüher wahrscheinlich noch überdauern, bis zum Frühling wir noch unter besonderen Umständen leben müssen?
Ich vermute mal, bis zum Sommer wird das schon anhalten in dieser oder jenen Form. Der Januar, den können Sie schon in die Tonne stecken. Die Frage wird sein, was machen wir mit den Kindern? Schule, nicht Schule? Wann beginnt die Schule wieder? Ich würde sagen, vor der Januar ist in der Hinsicht ja, sage ich mal, Monat. Wir beide haben uns ja schon im Oktober, im September darüber unterhalten, dass eigentlich es kein Problem ist, wenn sich alle vernünftig an die Dinge halten, können wir auch alles auflassen. Nur es haben sich ja nicht alle dran gehalten und es ist zu befürchten, dass auch im Januar, sobald man aufmacht, sofort wieder die Dinge losgehen. Das heißt also, die Leute lernen nur langsam oder nur aus besonders hohem Schaden. Und insofern sage ich jetzt mal, so wie die Pandemie verläuft und so wie sie sich hält und das Impfen ja auch nicht schlagartig die Dinge verändert, werden wir den ganzen bis in den tiefen Frühling hinein mit dem Thema zu tun haben. Das nervt, das ist auch unangenehm. Uns geht auch an die Existenz vieler Leute, gar keine Frage. Auch da muss man, sage ich mal, natürlich psychologisch das auch sehen, aber auch menschlich. Aber es führt ja keinen Weg dran vorbei, sonst laufen lassen ist ja keine Möglichkeit. Sonst werden sie natürlich nicht nur überfüllte Krematorien haben.
Sie haben am Anfang der Pandemie Ihren Vater zitiert, der immer gesagt hat, die Länge bringt die Last. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo das jeder, glaube ich, spürt, wo Geduld und Gelassenheit gefragt ist, die natürlich schwierig ist. Müssen wir auch bei der Impfung auch Geduld und Gelassenheit beweisen und uns in Geduld üben?
Ja, es geht ja schon mal los. Das ist ja schon ein gutes Zeichen. Wir sollten es nicht zerreden. Auch die Tatsache, dass Thüringen schlusslich ist an dieser Stelle und merkwürdige Argumente zu hören sind, warum das ist, warum Sachsen-Anhalt mehrfacher von dem verimpft als Thüringen oder auch Sachsen. Sachsen sind ja auch da auffällig schlecht. Mich bewegt ja was anderes noch. Also wenn ich mit die Information richtig verstehe, werden ja jetzt Altersheime, besonders Pflegeheim, besonders betroffene Menschen geimpft. Das ist richtig, das ist, finde ich, auch sehr konsequent. Dann kommt aber eine kleine Nachricht zwischendurch, dass die Mehrzahl der oder die Hälfte der Mitarbeiter, der Pfleger, sich nicht impfen lassen, ganz bewusst. Also sie könnten sich impfen lassen. Das heißt, die Leute haben ein ganz anderes Verhältnis zu wissenschaftlichen, zu faktischen Dingen und sind selbst Teil dieser ganzen Kultur, wo man sagt, na ja, die hat uns hier eingebrockt. Also ich verstehe das nicht ganz, aber wir müssen das mal weiter untersuchen. Das heißt also, das Impfen ist eine Sache. Das andere ist, dass genug Leute sich impfen lassen und vernünftige Leute sich impfen lassen. Ich würde mal sagen, wenn es nicht bitter wäre, müsste man eigentlich die Leute mal alle mal auf die Intensivstationen hier im Helios oder im katholischen Krankenhaus oder in Weimar mal vorbeiführen und zeigen, was da wirklich los ist. Dann würde man es vielleicht verstehen. Insofern sage ich jetzt mal, wir haben noch einen langen, ja wirklich Marathon vor uns.
Donald Trump ist im Blutrausch und Blut und Schnee.
Schönes Thema.
Schönes Thema, ne? Schnee und Blut, das passt gut zusammen. Da gehen bei mir sofort die Synapsen los und ich sehe Theaterstücke und Filme vor mir. Also der Donald Trump, den kriegen wir irgendwie nicht los und ich weiß jetzt gar nicht genau, wo Georgia liegt, aber ich habe immer ein bisschen die Schwierigkeiten, wenn ich die Karte der Vereinigten Staaten sehe. Ich könnte jetzt nicht alle Bundesstaaten runterbeten und zu denen was sagen. Wie geht's Ihnen? Haben Sie ein Verhältnis zu Georgia und was geht uns dieses Land eigentlich an?
Aber selbstverständlich gibt es einen großen Song von Ray Charles, aber da waren sie noch viel zu klein, um den zu hören. Also ja. Georgia ist natürlich immer was eine große Rolle spielt. Also in der Mentalität der Amerikaner liegt er natürlich genau da in der Mitte sozusagen, mentalen Mitte des Landes. Georgia muss uns beschäftigen, weil diese Woche nicht nur das Treffen bei der Merkel ist und wir hoffen, da kommen ein paar vernünftige Entscheidungen heraus, also am Dienstag, sondern da ist ja auch eine Stichwahl. Da geht es um den Senat und es geht um die Frage, ob die Republikaner dort weiterhin die Mehrheit haben oder möglicherweise ein Patt entsteht und das wiederum zugunsten der Demokraten gedeutet werden kann und auch faktisch dann ist. Das ist eine Frage, ob ein Präsident wirklich erfolgreich das machen kann, in dem Fall Biden, oder nicht, oder ob er immer wieder im Senat ausgebremst wird. Das ist ja ein Dilemma von Obama gewesen, leider, sage ich mal. Und das ist eine alte Schaukelgeschichte in Amerika. Also wenn der Präsident Demokrat ist, wählen die Wähler oftmals in den Senat und in den Kongress die andere Seite. Das heißt also, um Ausgleich zu schaffen, nur das führt im Augenblick angesichts der unsinnigen Situation in der Republikanischen Partei und dieses Wiedergängers Trump, der da im Hintergrund ist, dazu, dass blockiert wird. Das hat schon bei der Tea Party funktioniert, das funktioniert jetzt auch. Und da sollten wir uns auch nicht täuschen, wenn die zweimal beim Rüstungshaushalt und bei der Corona-Hilfe, sage ich mal sich zusammengerafft haben und was gemeinsam gemacht haben. Das wird in Zukunft nicht so ohne weiteres möglich sein. Und insofern eine sehr wichtige Wahl in einem, sagen wir mal, aus deutscher Sicht Nest im Prinzip, die letztlich darüber entscheidet, wie unsere ganzen nächsten 4-5 Jahre aussehen werden. Ich wünsche mir natürlich, dass die Republikaner unterlegen. Nur das, was ich mir wünsche, ist oftmals in der Politik leider, sage ich mal, nicht so. Und ich befürchte, umso lauter ich es mir wünsche, umso wahrscheinlicher wird, dass es eine negative Entscheidung wird. Aber hoffen kann man ja immer noch, zumindest bis zu diesem Dienstag. Also insofern für uns ganz wichtig, Trump versucht ja jetzt bis zuletzt juristisch noch in irgendeiner Art und Weise den Übergang im Weißen Haus zu belasten. Er wird das nicht hinkriegen, aber er hat sich natürlich zum Plan gemacht, die nächsten 4-5 Jahre zu stänkern, um eventuell dann als einziger republikanischer Kandidat dann zumindest was 80 oder wie alt er da ist, anzutreten. Das zeigt mal einfach mal die Situation in den Vereinigten Staaten. Eine bittere, bittere Polarisierung, die auch weiter betrieben wird.
Die wahrscheinlich auf die ganze Welt übertragen wird. Trotzdem bleibe ich hoffnungsvoll, weil ich dieses Weiß immer noch vor mir sehe und mir das Blut wegdenke. Und Sie haben das Wort Hoffnung erwähnt. Sind Sie grundsätzlich hoffnungsvoll oder ein ständig skeptischer und zweifelnder Mensch? Oder überwiegt bei Ihnen die Hoffnung?
Nein, ich habe ja gar keinen Anlass, mich sozusagen da die Dinge düster zu sehen. Ich bin ja einfach aufgrund der Lebensgeschichte, bin ich eher ein positiver Mensch. Schauen Sie, den ersten Schnee, den ich in meinem Leben gesehen habe, der war in Volkuta. Da sind jetzt heute minus 35 Grad, ja. Hm. Da hat sich niemand freiwillig gemeldet, dahin zu gehen. Das ist eine Lagerstadt gewesen. Mein Vater war lange Zeit im Lager. Mein Großvater war dort, also zusammen war über 50 Jahre. Ich bin selbst dort geboren. Der Stacheldraht war gleich daneben. Und dass ich heute hier in Erfurt sitze und diese kleinen, unschuldigen Schneeflocken sehe, wie sie vom Himmel runterfallen, das ist natürlich ein Lebensweg, da können Sie sich nicht beschweren. Da können Sie sich einfach sagen, okay, ich bin dankbar. Und ich bin ja auch letztlich überzeugt davon, dass ich das Positive durchsetze, dass wir selbst beim Klima, was wir jetzt im Augenblick völlig untergebuttert haben, das Thema, was uns aber in viel größerer Heftigkeit treffen wird als Corona, muss man ja sagen. Also die ersten Länder kriegen es ja schon hart ab und wir auch, wenn wir allein den Zustand unserer Wälder sehen, dann merken wir es doch ordentlich, dass da was passiert. Dass wir letztlich wieder dazu kommen, diese Dinge viel stärker zu bearbeiten und wir müssen das Tempo erhöhen. Trotzdem, ich glaube, eine gewisse Leiden braucht der Mensch, um zu verstehen, ja, es ist ziemlich ernst und jetzt müssen wir was tun. So ist es bei Corona und so ist es auch bei den anderen Themen.
Es wird noch schlechter, bevor es besser wird, aber trotzdem sind Sie hoffnungsvoll. Das ist doch ganz wunderbar für diesen Jahresauftakt und dann mit dieser Hoffnung und auch mit diesem positiven Gefühl, was nicht blauäugig ist, aber irgendwie konstruktiv, entlasse ich Sie mal und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören.
Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, das Jahr wird nicht ganz so düster, wie wir es jetzt so in den ersten Farben geschildert haben. Die Menschen bleiben gesund und unsere Zuhörer und dann kriegen wir die Sache schon irgendwie in die Reihe. Also nicht nerven lassen, Zähne zusammenbeißen. Es kommt auch wieder bessere Zeiten.
Wir bleiben fröhlich. Danke, Sergei Lochthofen, und Ihnen ein gesundes und friedliches Jahr 2021. Dankeschön.